Ja, wir haben heute einen besonderen Tag. Und zwar haben wir heute den Tag der Umwelt. Ich habe heute in unseren Kalender geschaut, der an der Wand hängt. Ist aus der Apotheke. Und dann stand heute am 5.6. Tag der Umwelt. Und entsprechend habe ich mich vorbereitet. Nein, natürlich nicht. Ja, was für einen Tag haben wir denn heute sonst noch? Da stand nämlich neben diesem Tag der Umwelt noch etwas. Weiß das jemand von den Kindern? Pfingsten. Genau, da stand er nämlich auch links davor und danach stand dahinter noch Tag der Umwelt. Und wenn ich jetzt, glaube ich, fragen würde, was heißt Pfingsten oder woher kommt das? Ich glaube, da wüssten schon weniger, was Pfingsten bedeutet oder woher das kommt. Deswegen will ich es euch verraten, will ich es euch sagen. Und dann kommen wir zu dem eigentlichen Ereignis, was an Pfingsten damals geschah. Und zwar, das Pfingstfest oder Pfingsten, das gab es schon vor dem Tag, als der Heilige Geist auf diese Erde gekommen ist. Und zwar schon im Alten Testament, wo das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit wurde von Gott, hat Gott zu dem Volk Israel gesagt, sie sollen ein Fest feiern. Das ist das Passafest. Dieses Fest, das war auch gleichzeitig Beginn des Jahres, das ist der erste Monat in der Zeitrechnung, in dem Kalender. Das war der erste Monat und sie sollten das Passafest feiern als Erinnerung dafür, dass Gott sie aus der Gefangenschaft befreit hat. Das war das erste große Fest, was im Jahr gefeiert wurde. Das können wir in 2. Mose 12, 1 bis 20 nachlesen. Und das zweite große Fest, das war nämlich ab dem Sabbat gerechnet, 50 Tage nach dem ersten großen Fest, oder man kann auch sagen, statt 50 Tagen, 7 Wochen. Das war das sogenannte Wochenfest oder Fest der Ernte. Das war das erste Fest, Fest der Ernte oder Fest der Erstlingsgabe wurde es auch genannt. Und das zweite Fest heißt Wochenfest. Das heißt, 50 Tage nach dem ersten Fest, ab dem Sabbat gerechnet, kam das zweite große Fest. Und dieses Fest oder dieses Wochenfest wurde auch Pfingsten genannt. Und jetzt ist es interessant, könnt ihr euch erinnern, was für ein Fest war es damals, was Jesus kurz bevor Jesus seinen Leidensweg begonnen hat, was hat Jesus noch mit seinen Jüngern gefeiert? Das Passafest, richtig? Er hat mit ihnen das Abendmahl gehalten, also hat das Passafest mit seinen Jüngern gefeiert. Und 50 Tage nach diesem Passafest war Pfingsten. Man kann ja sagen, ey, was zufällig, ja? Also das Passafest, also das erste große Fest bei den Juden und das zweite große Fest, 50 Tage sind dazwischen, genauso war es auch bei Jesus. Jesus hat sein Erlösungswerk angefangen und nach 50 Tagen hat er dieses Erlösungswerk vollbracht. Und was war dazwischen, was haben wir vor kurzem noch gefeiert? Himmelfahrt, genau. Also das heißt, ab dem Tag, ab Pfingsten, ab Passa, 40 Tage danach ist Jesus in den Himmel aufgefahren nach seiner Auferstehung und 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu kam Pfingsten. Das heißt, haben wir wieder diese 50 Tage genau dazwischen. Und dieses Pfingstfest heißt Pfingstfest, weil es das schon damals gab. Und was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Aber ich möchte zunächst einmal eine andere Bibelstelle lesen. Und zwar aus Johannes Kapitel 16, Verse 7 und 8. Johannes Kapitel 16, die Verse 7 und 8. Das habe ich nämlich auch in meiner Überschrift, wer vielleicht die WhatsApp-Nachrichten schaut, wir machen ja immer so einen Flyer, sage ich mal, oder so für den Gottesdienst so ein Bildchen und so ein Motto oder das Thema für die Predigt. Und in Johannes 16, die Verse 7 und 8, da sagt Jesus: Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster oder der Heilige Geist nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt die Augen auftun über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. bevor Jesus seinen Leidensweg begonnen hat, können wir dann zum Beispiel in Johannes 16 oder auch schon früher nachlesen, da bereitet Jesus seine Jünger darauf vor, dass er leiden wird, dass er diese Welt verlassen wird. Er sagt, dass er auch irgendwann wiederkommen wird. Er sagt ihnen schon, dass der Tröster kommen wird. Er erzählt was über die Himmelfahrt. Und Jesus bereitet seine Jünger einfach darauf vor. Und das ist interessant, einfach mal, wenn man das so im Zusammenhang einfach mal liest. Jesus erklärt ihnen vieles und sagt, wenn das so kommen wird, dann seid nicht überrascht, das muss so kommen. Und er gibt ihnen einfach gewisse Punkte, gewisse Hinweise, was sie in Zukunft erwarten wird oder in naher Zukunft erwarten wird. Und hier sagt Jesus, wie wir gelesen haben, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Nun, wir wissen, dass Jesus mit 30 Jahren, ungefähr als er 30 Jahre alt war, sein Wirken auf dieser Erde begonnen hat. Er hat sich Jünger erwählt oder ausgewählt, die 12 Jünger. Und er hat sie 3 Jahre lang, oder sie waren mit ihm 3 Jahre lang. Viele haben heute eine Ausbildung, die dauert so 3 Jahre, 3,5 Jahre, oder wenn man die auch verkürzt, dann teilweise 3 Jahre. Und so war das auch irgendwo bei den Jüngern. Sie waren 3 Jahre lang mit Jesus unterwegs. Und in dieser Zeit haben die sehr viel von Jesus mitbekommen. Sie waren immer in Jesu Nähe. Sie haben gehört, was Jesus gelehrt hat. Sie haben gehört, wie Jesus mit Vollmacht gepredigt und gelehrt hat. Sie haben eine Beziehung zu Jesus aufgebaut. Es war eine enge Freundschaft. Jesus hatte Macht. Sie haben Wunder erlebt, wie Jesus Taube hörend gemacht hat, wie Jesus Blinde sehend gemacht hat. Verkrüppelte konnten wieder gehen. Jesus hat die Sünden vergeben und gesagt, geh und sündige hinfort nicht mehr. Viele andere Sachen haben diese Jünger mit Jesus erlebt und es ist so eine enge Beziehung zwischen ihnen geworden. Und jetzt sagt Jesus zu ihnen, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denk mal, wenn man so überlegt, vielleicht geht es dir auch manchmal so, eigentlich würde man gerne manchmal einfach, dass Jesus wirklich da ist und vielleicht einfach einige Fragen, die wir haben, vielleicht in Bezug auf das Wort Gottes oder auch darüber hinaus, einfach, dass wir Jesus fragen, wie ist das gemeint? Oder Jesus, wie soll ich handeln, wie soll ich leben? Manchmal, glaube ich, würden wir so gerne einfach, dass Jesus neben uns ist, dass wir ihn einfach fragen würden, einfach unsere Fragen loswerden. Und so war das bei den Jüngern. Wenn sie Fragen hatten, wenn Jesus etwas erzählt hat, sie konnten ihn fragen. Und Jesus hat ihnen das erklärt und gerne erklärt. Aber Jesus sagt hier, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ja, was kann es denn noch Besseres sein, als wenn Jesus neben uns ist? Wenn Jesus immer bei uns ist? Und Jesus sagt hier, es ist gut für euch, dass ich gehe. Also Jesus sagt, das, was kommen wird, das ist eigentlich sogar noch besser für euch als das, was ihr jetzt schon habt. Und wir haben hier gelesen, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Halten wir das erstmal so weit fest. Nun kommen wir zu dem Eigentlichen, was da passiert ist am Pfingsten. Das eigentliche Ereignis, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Lass uns einmal lesen dazu, Apostelgeschichte 2 von 1 bis 12. Apostelgeschichte Kapitel 2 von 1 bis 12. Vielleicht kurz noch ein paar Worte, was davor geschah. Also als Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, hat er zu seinen Jüngern gesagt, bleibt in Jerusalem und wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und in der Zwischenzeit können wir lesen in Apostelgeschichte 1 von 15 bis 26. Wir wissen, dass Judas Iskariot Jesus verraten hat und danach hat er sich selber das Leben genommen. Und davor, bevor diese Ausgießung des Heiligen Geistes kam, wurde der, jetzt waren sie nur noch 11 Jünger, wurde der 12. Jünger, der Matthias, gewählt. Und danach lesen wir ab Kapitel 2, Apostelgeschichte 2 von 1 bis 12 folgende Worte. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Also es war das Fest, es war Pfingsten, sie waren alle zusammen. Und deswegen waren auch viele andere Menschen dort in Jerusalem, weil es ein Festtag war und da mussten oder sind viele Menschen in den Tempel gekommen. Deswegen, es war wieder ein Festtag, wie ich schon gesagt habe, der 50. Tag, dieses Fest. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber und verwunderten sich und sprachen, siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Und wir hören, wie hören wir denn ein jeder seine eigene Muttersprache? Parther und Meder und Elamiter und die wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von süßem Wein. Jetzt war das endlich gekommen, was Jesus ihnen gesagt hatte. An diesem Pfingsttag waren sie alle beieinander, saßen sie zusammen an einem Ort, haben wir hier gelesen, und plötzlich geschah ein Brausen vom Himmel, ein sichtbares Zeichen. Gott schickte seinen Heiligen Geist auf diese Erde mit einem sichtbaren Zeichen, ein Brausen vom Himmel oder wie ein Wind. Und dieser Wind oder dieses, was da war, erfüllte den ganzen oder erfüllte das Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Das zweite sichtbare Zeichen, was sie gesehen haben, es waren wie Zungen, wie Feuer. Und sie setzten sich auf die einzelnen Personen, die dort waren. Wieder ein sichtbares Zeichen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Ein weiteres Wunder, was hier mit einhergeht, ist, dass der Geist Gottes, der Heilige Geist in ihnen gewirkt hat, dass sie plötzlich, ohne andere Sprachen gelernt zu haben, in anderen Sprachen reden konnten. Sie konnten das Evangelium deutlich weitersagen und die Menschen haben sich, wie wir gelesen haben, gewundert. In vielen Sprachen, viele Menschen, die dort waren, sie konnten das Evangelium in ihrer Muttersprache hören. Das Interessante ist auch, wir lesen in Matthäus Kapitel 3, Vers 11, was Johannes der Täufer gesagt hat. Matthäus Kapitel 3, Vers 11. Das war ja der Wegbereiter Jesu. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Also Johannes sagt schon voraus, er hat mit Wasser getauft. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und hier sehen wir das bei diesem Ereignis, was geschehen ist, dass der Heilige Geist kam, diese Zungen und dieses Feuer, was Johannes der Täufer auch damals schon gesagt hat. Nun, auch heute ist das so, dass wenn jemand ein Kind Gottes wird, sich bekehrt, wiedergeboren wird, er bekommt den Heiligen Geist. Aber nicht jedes Mal ist das so, dass diese Zeichen oder diese Wunder, die hier geschehen, auch heute noch da sind. Das waren diese Zeichen oder dieses, was damals geschah, das war etwas Einmaliges, quasi mit dem Beginn des Heiligen Geistes oder dass die Menschen, die gläubig wurden, dass ein jeder den Heiligen Geist bekommen hat. Und auch, wie wir schon gehört haben, gleichzeitig war es auch die Geburtsstunde der Gemeinde. Also das war etwas Einmaliges und nicht, dass wenn heute jemand gläubig wird, dass diese Zeichen wieder oder diese Wunder geschehen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Sonst, glaube ich, würde irgendwo ständig so ein Wind sein und Zungen zu sehen sein und so weiter. Das war wirklich etwas Einmaliges. Und ich hatte so bei der Vorbereitung überlegt, okay, ja, wie baust du deine Predigt auf? Weil wenn wir weiterlesen ab Vers 14, da geht es um die Pfingstpredigt von Petrus. Petrus war ja auch einer von den 12 Jüngern und er hat gepredigt. Und wir lesen dann dass dann dadurch dann auch die erste Gemeinde entstand, dass Menschen das gehört haben. Petrus in seiner Predigt erwähnte vieles aus dem Alten Testament, zitierte er. Der Heilige Geist wirkt schon in ihm. Und dachte ich, okay, soll ich vielleicht darauf eingehen? Ich wollte es eigentlich nicht, ich wollte eigentlich auf einen anderen Text weiter eingehen. Und bevor ich da hingehe zu dem anderen Text, wollte ich nochmal kurz sagen, also Petrus, nachdem der Heilige Geist auf sie gekommen ist, nachdem sie diese Wunder erlebt haben, haben sie in anderen Sprachen geredet oder konnten in anderen Sprachen reden, sodass die anderen, die dabei waren, sie verstanden haben, was sie gepredigt haben. Und dann kam die Predigt von Petrus, die finden wir in dem auch Kapitel 2, Apostelgeschichte 2 von 14 bis 36. Ich möchte dann noch einige Verse lesen weiter, und zwar die Verse 37, 38, 41 und 47, was anschließend nach der Predigt geschah. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz, und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Ihr lieben Brüder, was sollen wir tun? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Dann Vers 41. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Und 47. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also mit dieser Predigt oder vielleicht auch durch diese Predigt, die Petrus gepredigt hat, es ging den Menschen durchs Herz und viele haben sich bekehrt, und so wurden viele Menschen gläubig und es entstand die Gemeinde. Deswegen wird es auch die Geburtsstunde der Gemeinde genannt. Aber ich wollte auf einen anderen Text jetzt weiter noch eingehen, und zwar in Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 19. Aber bevor wir zu dem Text kommen, wollte ich noch ein paar Gedanken weitergeben. Und zwar ist es, glaube ich, so, dass wir, wenn wir in der Bibel lesen, finden wir viel über den Heiligen Geist. Und die Apostelgeschichte ist eigentlich so ein Buch, wo das Wirken des Heiligen Geistes ganz deutlich gezeigt wird. Diese ganzen Geschichten, die wir in der Apostelgeschichte finden, das ist eigentlich, man könnte sagen, das Buch des Heiligen Geistes, weil dort einfach wirklich zu sehen ist, wie der Geist Gottes gewirkt hat in den ersten Christen, in den Aposteln auch. Und denk mal, wir vielleicht wissen viel oder können viel über den Heiligen Geist reden. Und trotzdem, glaube ich, wenn wir ehrlich sind, merken wir diese Spannung in uns zwischen dem, was wir vielleicht über den Heiligen Geist wissen, oder diese Diskrepanz in uns. Wir wissen, dass es den Heiligen Geist gibt. Wir wissen, dass wenn ein Mensch gläubig wird, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nimmt. Und zwischen dem, wie wir den Heiligen Geist in unserem Alltag erleben. Oder? Geht es euch vielleicht auch so? Wir wissen, dass der Heilige Geist in uns lebt, wohnt. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sind uns irgendwie nicht immer dessen bewusst. Oder vielleicht leben oder erleben wir diesen Heiligen Geist nicht so oft, nicht so, oder nehmen ihn nicht so wahr in unserem persönlichen alltäglichen Leben. Wenn es um Jesus Christus geht oder um Gott, da haben wir irgendwie mehr Bezug zu. Wir wissen, Jesus Christus ist für uns ans Kreuz gegangen, er hat das Erlösungswerk vollbracht, ganz wichtig, und wir singen immer wieder von Jesus in den Liedern, wir beten zu ihm oder zu Gott, dem Vater. Wir wissen, dass er der Vater ist, er hat ihn auferweckt von den Toten. Und Gott sehen wir auch immer wieder in der Bibel, aber irgendwie mit dem Heiligen Geist, so in der Theorie, irgendwie wissen wir schon, dass er da ist, dass er in uns Wohnung genommen hat, aber wie erfahren wir ihn in unserem Leben? Oder ist er eher so eine Randerscheinung in unserem Leben? Ein englischer Theologe, der hat einmal gesagt, der Heilige Geist ist wie das Aschenputtel der Trinität Gottes. Während Jesus und Gott zum Ball gehen, bleibt der Heilige Geist zu Hause. Also er meint damit, während Jesus Christus oder Gott irgendwie so im Mittelpunkt ist, immer da ist, und irgendwie ist der Heilige Geist immer so im Hintergrund. Wir wissen nicht, oder wir können nicht ganz so viel damit anfangen. Es ist so ein bisschen wie so das Ersatzrad oder das Notrad in unserem Auto. Wir haben die vier Räder, die brauchen wir immer wieder und die sind so wichtig für uns, aber das Notrad oder irgendwie das Ersatzrad, so ist manchmal so der Heilige Geist in unserem Leben, irgendwo im Hintergrund. Wir wissen, dass er da ist, aber wir erleben ihn so wenig in unserem Leben. Wir haben gelesen, dass Jesus gesagt hat, es ist gut für euch, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Tröster nicht kommen. Das heißt, der Heilige Geist, der Tröster, nimmt den Platz Jesu ein. Das, was Jesus gemacht hat oder das, was Jesus für die Jünger damals war, und ich denke, wir können auch heute es genauso an uns, für uns anwenden, wenn wir sagen oder wenn es heißt, Jesus sagt zu seinen Jüngern, es ist gut für euch, dass ich gehe, dann ist es auch gut für uns, dass Jesus nicht heute vielleicht hier ist, leibhaftig wie damals, sondern dass es auch gut für uns ist, dass Jesus uns den Heiligen Geist geschickt hat, dass wir den Heiligen Geist in uns haben. Aber oft, glaube ich, wissen wir wenig mit diesem Heiligen Geist in unserem Leben anzufangen. So habe ich irgendwie das Gefühl, wir kennen ihn zu wenig in unserem Leben. Wir würden eigentlich doch, glaube ich, gerne mehr den Heiligen Geist erfahren oder mehr ihn in unserem Leben kennenlernen. Ich möchte den Text, aus dem ich gesagt habe, Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 19, einmal lesen mit euch zusammen. Das ist ein wunderbarer Abschnitt, ein Gebet von Apostel Paulus. Epheser Kapitel 3, die Verse 14 bis 19. Da sagt Paulus zu den Ephesern oder an die Gemeinde in Ephesus: Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wenn wir den Epheserbrief anschauen, dann beginnt Paulus damit zu zeigen, wer Gott ist, dass Gott Menschen oder Christen von Grundlegung der Welt erwählt hat. Und er zeigt, dass sie zusammen sind. Da ist jetzt nicht mehr Jude oder Grieche, wir sind alles zusammen, wir sind eins in Jesus Christus. Und wenn er das so beschreibt, es scheint so, dass er einfach nach Worten sucht, um diese geistlichen Dinge zu beschreiben. Und auch hier ist so ein interessanter Text, also dieses interessante Gebet, wo er einfach, ja, er will es uns einfach mit menschlichen Worten deutlich machen oder klar machen, wie Jesus Christus ist, was wir anstreben sollen. Und drei Punkte aus diesem Text möchte ich herausnehmen, die allesamt mit dem Heiligen Geist zu tun haben. Das erste, was wir gelesen haben, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Erster Punkt, Paulus betet oder wünscht, dass Gott der Gemeinde in Ephesus oder den Menschen, den Christen in Ephesus, Kraft gibt. Kraft, stark zu werden an dem inwendigen Menschen. Das ist ein guter Wunsch. Das ist ein wichtiger Wunsch. Und stark zu werden, nicht an unserem äußeren Menschen, dass wir vielleicht viele Muskeln haben, dass wir stark sind, dass wir Schweres heben können, sondern dass er uns Kraft gibt, stark zu werden an unserem inwendigen Menschen. Das heißt, wir haben einen äußeren Menschen, der sichtbar ist. Wir sehen uns einander, das ist unser äußerer Mensch. Und einen inwendigen Menschen, einen neuen Menschen. Denn wir mit der Bekehrung, mit der Wiedergeburt bekommen einen inwendigen Menschen. Jesus lebt in uns. Und es ist nicht selbstverständlich, dass dieser inwendige Mensch einfach jetzt einmal geboren ist und dass er von alleine aufwächst. Nein, wir brauchen Kraft, damit unser inwendiger Mensch gestärkt wird. Und Paulus bittet darum, dass Gott dieses schenkt. Wir brauchen Kraft für unseren inwendigen Menschen in unserem Alltag. Wir brauchen Kraft in Anfechtungen. Wir brauchen Kraft in Versuchungen. Wie dieses aussieht, was diese Kraft, die in uns wohnt, der Heilige Geist, was er tut, können wir lesen in Galater 5, 22, 23 und 25. Das ist die Frucht des Geistes, was der Heilige Geist in uns wirkt oder bewirkt. Galater 5, 22, 23 und 25. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Und Vers 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also Paulus sagt hier zu den Galatern, das sind die Früchte des Geistes. Das will der Geist Gottes in unserem inwendigen Menschen wirken, dass dieses einfach nach außen hinkommt, dass es für andere Menschen sichtbar wird. Und er sagt, wenn wir im Geist wandeln, das heißt, wenn wir den Geist Gottes in uns haben, wenn wir den Geist Gottes in uns haben, dann lasst uns auch in diesem Geist leben, dass dieses sichtbar wird. Und er sagt hier, Gott gebe euch Kraft, stark zu werden an dem inwendigen Menschen. Wir brauchen Kraft, um gegen unsere Lieblingssünden vielleicht anzukämpfen, um dort standhaft zu bleiben. Wir brauchen Kraft, um anderen zu vergeben. In 2. Korinther Kapitel 12, Vers 19 sagte der gleiche Paulus, 2. Korinther 12, Vers 19, Entschuldigung, 2. Korinther 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, Jesus zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am liebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Also Paulus sagt, deine Kraft, oder wir haben es hier gelesen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es kommt nicht darauf an, ob wir äußerlich, unser äußerer Mensch kräftig ist oder stark ist, sondern sagt gerade in den Schwachen, wenn du schwach bist, will diese Kraft Gottes, will der Heilige Geist in dir mächtig und stark werden. Wir lesen davon, dass wenn unser innerer oder wenn unser äußerer Mensch auch verfällt, so wird der inwendige Mensch doch von Tag zu Tag erneuert. Also unser äußerer Mensch, er verfällt. Das sehe ich bei mir. Bald brauche ich für den Friseur nur noch die Hälfte zu zahlen. Und der Bart wird grau. Also unser äußerer Mensch, er verfällt. Das eine Wehwehchen kommt, das andere. Und ich denke mal, das werden wir alle bestätigen. Man versucht vielleicht, sich noch irgendwie jung oder fit zu halten, aber unser äußerer Mensch verfällt. Aber gleichzeitig muss nicht unser inwendiger Mensch verfallen, sondern wir lesen, dass wenn auch der äußere Mensch verfällt, so wird auch unser inwendiger Mensch von Tag zu Tag erneuert. Darum betet er, dass Gott uns Kraft gibt durch den Heiligen Geist, der dieses wirkt, stark zu werden an unserem inwendigen Menschen. Der zweite Punkt, den er hier erwähnt, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Ein ganz wichtiger Punkt, die Liebe. Wenn wir uns bekehren, wenn wir getauft werden, so werden wir zur Gemeinde hinzugefügt. Normalerweise ist das so, dass man dann in eine Ortsgemeinde geht. Wir haben eine Gemeinde, es gibt andere, viele verschiedene Gemeinden. Und es ist nicht so, dass wir uns dann unsere Mitgeschwister oder unseren Bruder, unsere Schwester auswählen. Es ist nicht so, dass wir unbedingt viele gemeinsame Hobbys haben oder viele Dinge gemeinsam haben und sagen, okay, wir haben so vieles gemeinsam und dadurch sind wir wirklich gute Freunde und wir lieben uns, weil wir einfach so viel zusammen haben. Nein, vielmehr ist es so, wenn wir in eine Gemeinde kommen, unsere Brüder und Schwestern können ganz anders sein. Dann ist es manchmal so, dass wir vielleicht sagen, ja, wir lieben ist vielleicht zu viel gesagt, aber wir akzeptieren einander, wir leben irgendwie miteinander. Oder wir sagen, der Christus in mir liebt den Christus in dir. Und das soll nicht so sein, sondern der Heilige Geist, er will uns verbinden. Oder Paulus betet hier, dass der Heilige Geist in uns diese Liebe wirkt, dass wir eingewurzelt oder gewurzelt sind in dieser Liebe oder auch gegründet, wie ein Grund, wie ein Fundament, dass die Liebe das Fundament bei uns sein kann. Ja, vielmehr heißt es in Römer Kapitel 5, Vers 5, Römer 5, Vers 5. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also die Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, Augustinus oder Augustin, der hat einmal so gesagt, oder diese Trinität, diese Dreieinigkeit Gottes hat er so versucht zu erklären oder so darzustellen. Er sagt, Gott in seiner Dreieinigkeit, in seiner Trinität ist Liebhaber, Geliebter und die Liebe selbst. Das heißt, Gott liebt seinen Sohn Jesus Christus. Er ist Liebhaber, er liebt seinen Sohn. Dieser Sohn ist der Geliebte. Und aus dieser Beziehung heraus ist der Heilige Geist, der selbst die Liebe ist. Diese Liebe, die zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn ist, ist so groß, dass es eine eigene Person ist, das ist die Liebe. Um das einfach mal vielleicht so bildlich dazu einfach zu erklären oder vielleicht ein bisschen verständlich zu machen. Das ist natürlich noch unzureichend, aber das hilft vielleicht einfach zu sehen, Gott, der Vater liebt den Sohn, er ist der Geliebte und der Heilige Geist ist diese Liebe, die in unsere Herzen ausgegossen ist. Jesus wurde einmal gefragt in Matthäus Kapitel 22, Matthäus 22, 36 bis 14, Jesus wurde eine Frage gestellt. Matthäus 22, 36 bis 40. Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also in diesen beiden Geboten ist das ganze Gesetz zusammengefasst. Wenn du Gott liebst von ganzem Herzen und deinen Nächsten, dann erfüllst du das ganze Gesetz. Das ist so zusammengefasst. Was ist das höchste Gebot? Deswegen bittet Paulus darum, dass der Heilige Geist in uns Liebe wirkt. Liebe untereinander. Ja, sogar so eine Liebe, dass wir bereit sind, unsere Feinde zu lieben. Das können wir von uns aus nicht. Das kann nur der Heilige Geist in uns wirken. Und dass die Liebe so wichtig und groß ist, zeigt uns auch das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13, was ich jetzt nicht lesen will. Aber da sagt Paulus, wenn ihr prophetisch reden könntet, wenn ihr alle Erkenntnis hättet, wenn ihr allen Glauben hättet, sodass ihr einen Maulwurfhügel versetzen könntet oder den Mount Everest, ja, wenn ihr so einen Glauben hättet, aber keine Liebe hättet, so wäre es alles nichtig. Es wäre alles dahin. Es wäre nur heiße Luft. Es wäre ohne Inhalt. Die Liebe, und dann am Ende sagt er, Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ein ganz wichtiger Punkt, dass das, was der Heilige Geist in uns wirken will, das hatten wir auch gelesen, was die Frucht des Geistes ist, da hatten wir auch gelesen, dass es die Liebe ist. Und das wünscht Paulus den Ephesern. Dass Christus durch den Glauben euch in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Nicht nur, dass ihr die ab und zu habt, dass sie ab und zu in euch sichtbar wird, sondern dass ihr in der Liebe eingewurzelt seid. So ganz fest da drinne, dass es schwierig ist, da rauszukommen, dass es euer Grund ist. Das ist ganz wichtig. Dann heißt es hier weiter ab Vers 18, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wir haben hier gelesen, so könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Also die Breite, mit der Gott die ganze Welt liebt, mit der Gott die ganze Welt umarmt. Das ist so vielleicht die Breite, wie man sich das so vorstellen kann. Oder die Länge. Von Grundlegung der Welt sind wir erwählt und bis heute, bis in alle Ewigkeit, liebt Gott uns, liebt Gott seine Menschen. Die Tiefe, auch bis in unsere tiefsten Sünden hinein, bis in unser Tiefstes hinein, will Jesus uns herauslieben. Bis in die Tiefen, in das Verborgenste unseres Herzens hinein. Und bis in die Höhe. Er trägt uns durch in dieser Liebe, die unendlich ist, bis wir einmal das Ziel erreichen, dass wir bei ihm sind, da wo er ist, dass wir auch dort sind. Der dritte Punkt, den wir gelesen haben, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Wir lesen davon oder wir haben gelesen, dass jeder Mensch, der gläubig ist, der an Jesus Christus glaubt, der bekehrt und wiedergeboren ist, der bekommt den Heiligen Geist. Aber jetzt ist das noch so, sagt uns die Bibel, dass wir voll des Heiligen Geistes werden sollen. Wir lesen auch in der Apostelgeschichte immer wieder, sie waren voll Heiligen Geistes. Also scheint es etwas anderes zu sein, einfach nur den Heiligen Geist zu bekommen bei unserer Bekehrung, bei unserer Wiedergeburt und voll des Heiligen Geistes zu sein. Wir sehen zum Beispiel, dass am Anfang der Heilige Geist auf diese, als bei der Ausgießung des Heiligen Geistes, waren sie von dem Heiligen Geist erfüllt und es entstand einfach diese gewaltige Predigt. Viele Menschen kamen zum Glauben. Und wenn wir dann später weiterlesen, in der Apostelgeschichte, oder zum Beispiel von Apostelgeschichte 4, Vers 8, Apostelgeschichte 4, Vers 8, da heißt es, Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen. Also ein besonderer Moment, wo Petrus voll des Heiligen Geistes war. Oder auch in Apostelgeschichte 4, Vers 31, da heißt es, und als sie gebetet hatten, die Gemeinde, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Also obwohl sie den Heiligen Geist schon hatten, ist es eine besondere Erfahrung oder ein besonderer Moment, wenn wir voll Heiligen Geistes sind oder wenn wir voll mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Und ich dachte, ja, wie ist das so oder wie kann man das sich vielleicht vorstellen? Oder, ja, ich denke, der Heilige Geist ist in uns, der wohnt in uns. Er ist nicht vielleicht immer so aktiv, vielleicht ist er mehr vielleicht passiv. Die Bibel sagt uns, wir sollen den Heiligen Geist nicht dämpfen. Er will in unserem Leben wirken, er will diese Frucht in uns wirken, dass sie sichtbar wird in unserem Leben. Aber wenn der Heilige Geist in uns aktiv wird, wenn wir einfach dieses Erleben, dass wir voll Heiligen Geistes sind, dann ist der Heilige Geist aktiv in uns. Und wir haben einige Bibelstellen, wo wir lesen, wo Menschen voll des Heiligen Geistes sind. Und der Erweckungsprediger Moody wurde einmal gefragt, glauben Sie an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Und er sagte, ja, aber ich bin nicht ganz dicht. Also dieses Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, sagt Moody, das ist eine vielleicht besondere Erfahrung. Es ist nicht so, dass es dauernd anhält, dass, sagen wir, unser Zeiger voll ausschlägt und immer am vollen Limit ist, sondern wir haben auch hier von der Gemeinde gelesen. Es war der Moment, wo Petrus und erfüllt waren vom Heiligen Geist und hier haben sie gebetet und sie wurden erfüllt oder voll des Heiligen Geistes. Und ich wünschte mir und ich wünsche einfach uns, dass wir hier vielleicht die falsche Bescheidenheit weglassen und auch diesem Nachstreben oder dieses einfach Wollen in unserem Leben, dieses Erfahren, diese Fülle des Heiligen Geistes. Und darum betet Paulus ja auch hier, die alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Ich wünsche mir und uns für den einfach durch diese Predigt, was ich einfach sagen will oder uns mitgeben will, dass wenn wir Kinder Gottes sind, wohnt der Heilige Geist in uns. Aber wie ich schon gesagt habe, oft erleben wir den Heiligen Geist irgendwie so wenig in unserem Leben. Er ist irgendwie so im Hintergrund und wir nehmen ihn nicht wahr in unserem Alltag. Das, was Paulus hier betet, diese drei Punkte, die wir gelesen haben, ich wünsche es einfach, dass der Heilige Geist das in mir und in dir wirkt. Dass wir vielleicht ganz bewusst beten, vielleicht heute damit anfangen und beten, Herr, mach es mir einfach deutlich oder zeige es mir, und dass ich den Heiligen Geist in meinem Alltag erleben kann, dass ich ihn besser kennenlernen kann, dass ich diese Momente erleben kann, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, dass ich diese Kraft habe, stark zu werden an meinem inwendigen Menschen, dass ich in der Liebe gegründet und gewurzelt sein kann und dass ich wirklich diese Fülle der Gottheit in mir erleben kann. Das wünsche ich mir und das wünsche ich uns allen. Amen.